Verstehst du auch, was du da liest? Hat der Philippus, den Kämmerer aus Äthiopien, gefragt. Apostelgeschichte 8,30 steht's, als dieser aus Jerusalem wieder abreiste und sich das Buch Jesaja zu Gemüte geführt hat und liest Jesaja 53 und hat nichts verstanden. Und dann hat er gesagt, wie sollte ich, wenn mich niemand anleitet? Und das ist das Problem. Und so geht's heute immer noch vielen Menschen und sogar manchen Christen, wenn sie die Bibel lesen, dann verstehen sie es nicht. Sie verstehen nicht, was das bedeutet, was sie da lesen. Es ist noch schlimmer, sie verstehen es falsch und machen sich da ganz eine falsche Lehre draus. Und da sehen wir, dass es für uns wichtig ist, dass die Bibel, dass das gelehrt wird, dass die Leute ein Verständnis darüber bekommen, was für uns neutestamentlich jetzt mit Jesus relevant ist, was wichtig ist, wie man es handhaben soll, ja, wie man beten soll. Nicht, dass jemand meint, das, was man da früher gelernt hat in der Kirche, im Religionsunterricht, die auswendig gelernten Gebete, die man dann so runterrattert, das wäre beten, dass die Leute wissen, man kann tatsächlich die Kraft des Geistes sich zunutze machen, man kann Gebetserhörungen haben und so weiter. Darum ist wichtig, dass man den Menschen die Wahrheit mitteilt. Was der Einzelne daraus macht, ist wieder auf einem anderen Blatt Papier, klar. Aber es muss gelehrt werden. Vor allem auch so grundlegende Dinge, wo es um die Kreuzigung geht, wie jetzt zum Beispiel Johannes 3, 14 und 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Ist ja ganz wichtig, dass die Leute wissen, wie bekomme ich nun eigentlich das ewige Leben? Weil wenn das ewige Leben nicht weiß, wie ich das kriege, dann tut man vielleicht das nicht, was man tun muss. Das ist für uns wichtig, oder es ist wichtig, dass man es den Leuten sagt. Und wenn man weiterliest in Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Da steckt schon so viel drin. Gott hat Jesus nicht gesandt, um die Welt zu richten. Hat nicht Jesus gesandt, um jetzt die Römer aus Israel zu vertreiben oder so, sondern er wollte, dass durch Jesus die Welt gerettet wird. Das heißt, die Menschen der Welt, dass sie gerettet werden durch den Glauben an ihn, an seinen Namen, an den Namen Jesus. Und wer nicht glaubt, der richtet sich eigentlich selber, weil er nicht glaubt. Das ist das Problem. Eigentlich ist ja jeder Mensch von Haus aus schon gerichtet, weil er ein Sünder ist. Und durch den Unglauben bestätigt ein Mensch eigentlich bloß dieses Gericht, das über ihn kommen wird. Aber wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Das ist die frohe Botschaft. Deshalb sollen wir an ihn glauben, an Jesus und an sein Erlösungswerk am Kreuz. So werden wir nicht gerichtet, so werden wir nicht verurteilt. Ja, so müssen wir nicht irgendeine Strafe absitzen in einem Fegefeuer oder so, was den Menschen erzählt wurde, sondern wir gehen ein in seine Herrlichkeit. Ja, das ist die gute Nachricht. Weil Gott gab seinen einzigen Sohn als Opferlamm für die Sünde der ganzen Menschheit. Mose hat eine Schlange erhöht am Holz, an dem Stab, als Bild für die Sünde, die dort hingehängt wurde. Und die Menschen, die da hingeschaut haben, auf diese Schlange, auf dieses Opfer, wurden geheilt. Sonst wären sie gestorben, weil sie von den Schlangen, so ein Bild ist für die Sünde, gebissen wurden. Und so ist jetzt für uns Jesus als Sünd-, Schuld- und Sühneopfer an dieses Holz, an dieses Kreuz gehängt worden. Und jetzt sollen wir genauso darauf schauen, um gerettet, um geheilt und um gesegnet zu werden. Ja, durch den Glauben an dieses Opfer, durch den Glauben an Jesus und sein Opfer, können heute Menschen genauso gerettet werden, wie damals die Leute, die auf diese eherne Schlange schauten. Ja, eigentlich noch viel mehr als damals, weil damals das war Bildersprache. Heute schauen wir auf das echte, wahre Gotteslamm, das einzig wahre Opfer, das für die Sünde dargebracht hat werden können. Und das müssen wir wissen und das müssen wir lernen und praktizieren, damit es für uns immer mehr wirksam wird. Durch den Glauben können Menschen gerettet werden. Durch den Glauben auf dieses Opfer können Menschen geheilt werden. Können Menschen den Segen Gottes empfangen. Weil Gott hat diesen sündlosen Jesus zur personifizierten Sünde gemacht. Ja, er war nicht mehr da der Jesus, sondern er war die Sünde am Kreuz dann. Und damit hat er uns mit sich selbst versöhnt. Versöhnung hat stattgefunden, wo zuerst ja, ein Zwiespalt war zwischen Gott und den Menschen, wegen eben der Sünde. Da schreibt uns der Paulus im 2. Korinther 5, ab Vers 20, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Also diese Aussage, er ruft den Menschen zu, den Sündern, lasst euch mit Gott versöhnen. Wie? Sagt er im zweiten Vers, er hat den, der Sünde nicht kannte, der keine Sünde tat, der nicht einmal eine Sünde dachte, weil die Erbsünde nicht in ihm war, die hatte er nicht drin, weil er Gottes Sohn war, der hat einfach nichts Böses in sich gehabt, er war perfekt, heilig, tadellos, sündlos. Aber er wurde dort für uns zur Sünde gemacht. Deshalb wurde dort am Kreuz die Sünde, praktisch der sündige Mensch Jesus, wurde hingerichtet. Er war verurteilt zum Tod, ja, heißt in der Bibel zum Tod am Kreuz. Wir müssen das so sehen, da starb nicht der gerechte, sündlose Jesus am Kreuz, sondern der Jesus, der für uns zur Sünde gemacht wurde. Und deshalb war das Urteil über ihn auch gerecht, dass er den Tod schmecken musste, dass er sterben musste in so einer barbarischen Art und Weise. Aus der Sicht des Gesetzes oder aus Gottes Sicht war das so okay. Du musstest sehen, dass Jesus nicht mehr der brave Jesus war, wie er eigentlich war, sondern am Kreuz war er die Sünde. Und dort starb er eben anstelle der sündigen Menschen. Einschließlich Adam und Eva. Gott hat ihn für uns Menschen zur Sünde gemacht. Die personifizierte Sünde hing am Kreuz. Ein Tausch hat da stattgefunden, als Jesus am Kreuz hing. Da ist was geschehen. Da ist, ja, man kann es vielleicht besser noch ausdrücken, ein Identitätswechsel geschehen. Weil Jesu ursprüngliche Identität war, er ist Gottes Sohn, er ist gerecht, er ist heilig, er ist die Liebe, er ist barmherzig, er ist gnädig und alle guten Dinge. Das war seine Identität. Das war Jesus, als er als Mensch auf dieser Welt war, wie er mit den Menschen umgegangen ist, so kann man es sehen. Aber dann am Kreuz, da hat sich gewaltig was geändert. Da wurde seine Identität gewechselt. Er wurde plötzlich ein Sünder. Er wurde nicht bloß ein Sünder, er wurde die Sünde, er wurde zur Sünde. Er war die Sünde in Person. Und aus dem Grund entlud sich der volle Zorn Gottes auf ihm. Gott sah nicht mehr seinen geliebten Sohn in diesem Jesus. Ja, Jesus sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat sich von ihm abgewandt, weil Gott mit einem sündigen Menschen einfach nicht zusammen kann. Gott sah in ihm, was er wirklich war am Kreuz. Er sah diese ganze dreckige, boshafte Sünde und all die Sünden der Welt in diesem Menschen hier vereint. Und darauf hat sich sein Zorn entladen. Kann man sich vielleicht vorstellen, ja, wenn du jemanden vor dir stehen hast, keine Ahnung wer, der was weiß ich alles angestellt hat und dir schweren Schaden zugefügt hat und anderen auch und du bist richtig dicke zornig, dann entlädt sich vielleicht dein Zorn auch, oder? Und genauso war es hier. Gottes Zorn hat sich auf Jesus entladen im Gericht und das ganze Urteil, das Gesetz über ihm gesprochen hat, hat sich alles in dem Moment dort entladen. Da kann man vielleicht eher verstehen, warum ist das alles so passiert. Weil viele schauen sich so einen Jesusfilm an und sind dann furchtbar traurig und ist ja barbarisch und ist ja furchtbar, warum tut man dem guten Mann sowas an? Aber so kann man es verstehen, dort war er nicht mehr der gute Mann. Die Schrift sagt, Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen. Gott gefiel es, die Sünde zu richten und damit zu sühnen und zu beseitigen durch dieses Opfer, das da gebracht wurde. Er hat ihn für uns leiden lassen, sagt die Schrift, Jesaja 53, 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Ja, Gott hat es tatsächlich gefallen, aber eben deshalb, weil er nicht mehr so seinen geliebten Sohn sah. Er sah die Sünde, die Sünden der ganzen Welt vereint in diesem Menschen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Vielleicht sagt der eine oder andere Humanist und sagt, ja, wie kann denn das sein? Was ist das für ein Vater? Einen geliebten Sohn so zu strafen, den zu opfern, das ist doch Katastrophe, so was Barbarisches. Wo ist denn da der liebe Gott? Aber es war genau die Liebe Gottes zu uns Menschen, die das getan hat. Wir Menschen waren eigentlich nicht liebenswert in Gottes Augen. Aber er hat uns trotzdem geliebt, obwohl wir Sünder waren. Oder wenn du die Menschheit jetzt so anschaust, wie es zugeht, man merkt, die Menschheit ist in der Sünde verstrickt, oder? Und deshalb sündigen sie, deshalb tun sie böse Dinge. Und Gott liebt sie trotzdem. Gott liebt jeden Menschen. Und aus dieser Liebe heraus hat er diesen einen, seinen geliebten Sohn, eine andere Identität gegeben, eben vom Sohn Gottes zur Sünde. Und deshalb konnte sich da, oder musste sich da, der ganze Zorn auf diesen Jesus austoben. Gott sah wirklich in Jesus die Sünde. Also Jesus hat die Sünde sozusagen angezogen. Und so, darum hat ihn Gott auch so gesehen. In den Augen der umstehenden Menschen, die haben das nicht kapiert, die haben das nicht so gesehen, weil die nicht geistlich sehen konnten. Aber die geistliche Blickrichtung hat gesehen, da hängt die ganze Sünde der Welt am Kreuz. Der schlimmste, böseste Mensch, den es je gab und geben wird, hängt jetzt dort. Vielleicht machst du dir eine kleine Hilfe, wenn du dir vorstellst, jemand verkleidet sich als ein ganz schreckliches Monster. Ja, oder ist so ein Monster, nicht bloß verkleidet. Aber es heißt, Jesus hat die Sünde angezogen. Ja, so wie einer, der sich verkleidet und dann das darstellt, was die Verkleidung hergibt. Das war der Grund des Ganzen. Die Liebe Gottes war es eigentlich, die das grausame Werk da vollbrachte. Vorher, die Israeliten unter dem Gesetz mussten ja auch schon Tieropfer, Blutopfer bringen für ihre Sünden. Sonst gab es keine Vergebung, da gab es keine Sühne. Es musste immer wieder Blutopfer gebracht werden. Ein Lamm, ein Böckchen, eine Taube, was halt immer da so in dem Gesetz drin stand, mussten sie opfern. Und der Priester oder den Priester bringen und der Priester musste es opfern. Da wurde ihre Sünde auf das Tier gelegt und wegen der Sünde dieses Menschen musste das Tier sterben. Dann waren sie wieder frei von ihrer Sünde, von ihrer Schuld und auch von der Strafe. Und das ist genau das Bild für uns. Ja, unsere Sünde wurde auf Jesus gelegt, nicht auf ein Tier. Das mit dem Tierblut, das war einfach ja, mehr oder weniger symbolisch. Das Tierblut konnte ihre Sünde eigentlich nicht wegnehmen, sondern nur übertünchen. Aber für unsere Sünde, für die Sünde der Menschen, musste auch menschliches Blut geopfert werden. Es musste ein Mensch geschlachtet werden als Sündopfer. Und nicht bloß irgendein Mensch, sondern es musste ein gerechter, ein sündloser Mensch sein. Und dann wird es schwierig, oder? Es gab keinen. Deshalb musste Jesus, der Sohn Gottes, selber Mensch werden, damit ein sündloser, gerechter Mensch für die sündigen Menschen geopfert werden konnte. Also konnte nur Jesus dieses Opfer bringen. Er allein war der einzige sündlose und gerechte Mensch auf dieser Welt. Okay, wir werden heute auch als gerecht und sündlos bezeichnet, oder wir sind es tatsächlich, aber nur, weil wir das im Glauben angenommen haben, getauscht haben mit ihm, haben seine Gerechtigkeit angezogen, weil von unseren Werken her wären wir es nicht und von der menschlichen, fleischlichen Abstammung von Adam her wären wir erst recht nicht. Aber durch die Wiedergeburt sind wir zu Gottes Kindern geworden und haben die Gerechtigkeit von Jesus geschenkt bekommen. Es wird oft gesagt, ja, die religiösen Juden und die Römer, die haben Jesus gekreuzigt, oder der Satan, der ist ja dahinter gesteckt. Das waren die, die Jesus ermordeten. Ja, Oberflächlich betrachtet stimmt's, aber eigentlich waren sie alle nur Handlanger für die Sache. Sie haben das nicht gemerkt. Nicht einmal der Satan hat es gemerkt, sonst hätte es wahrscheinlich nicht getan, sagt uns die Bibel. In Wirklichkeit war es das gerechte Gericht Gottes über die Sünde. Und die Sünde, wissen wir ja, war zu dem Zeitpunkt die Person Jesus. So, der gerechte Richter, der hat Jesus zum Tod verurteilt. Gott hat sich entschieden, das ganze Gericht ihn treffen zu lassen. Es ist für uns manchmal wirklich schwer nachzuvollziehen. Wir sind sehr menschlich und humanistisch geprägt. Deshalb tut das uns ein bisschen Schwierigkeiten bereiten, wenn man das sieht und drüber nachdenkt. In anderen Gegenden dieser Welt, wo es ein bisschen rauer zugeht, wo es kein Problem haben, einen anderen umzubringen, nicht einmal mit der Wimper zu zucken, für die ist es vielleicht ein bisschen leichter. Aber für uns ist das ja nicht unbedingt der große Wurf, wenn wir das so anschauen. Und jetzt wollen wir uns da mal eigentlich ein biblisches Bild von diesem Leiden machen, weil wir sollen ja auf dieses Kreuz, auf dieses Leiden schauen, so wie die Israeliten auf diese eherne Schlange am Holz geschaut haben, so sollen wir auch auf Jesus, auf das Kreuz, auf das Opfer schauen. Bloß das war ja schon vor 2000 Jahren, jetzt können wir ja dann immer mit unseren natürlichen Augen hinschauen. Deshalb machen wir uns jetzt ein biblisches Bild von diesem Kreuz und dem Opfer. Hebräer 12,2 sagt uns, wir sollen hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens und so weiter, der das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Und dieses Hinschauen bedeutet, dass wir auch darauf vertrauen. Ja, nicht bloß hinschauen, ah ja, habe ich es gesehen, habe mir es wieder vorgestellt, sondern dann auch unser Vertrauen auf dieses Erlösungswerk zu setzen. Zu wissen, dass er wirklich dort alles für uns getragen und getan hat. Die Strafe, die Sünde, den Fluch, die Armut, die Krankheiten, Schwachheiten, Gebrechen und sogar den Tod hat er dort getragen. Darauf müssen wir unser Vertrauen setzen. Nicht bloß, ja, jetzt wissen wir schon, ja, das wieder aufhören, so ungefähr. Nein, wir müssen unser Vertrauen draufsetzen im Alltag, in den Gebeten und so weiter. Auch im Lobpreis, wenn wir über diese Dinge singen, da muss Vertrauen reingesetzt werden, sonst sind es bloß wirklich religiöse Lieder, die wir gesungen haben. Jetzt fange ich mal an, Jesaja 53, ab Vers 2. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Wie sich viele über ihn entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Also seine Gestalt war nicht mehr wie ein Mensch, der war furchtbar zugerichtet. Er war verlassen, abgelehnt und verachtet, voller Schmerzen, heißt es im Vers 3 dann. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Brutal, wie sie ihn zugerichtet haben. Er hat unsere Krankheiten und Schmerzen und Gebrechen, unsere Leiden getragen und die Menschen meinten, Gott hat ihn jetzt gestraft, weil er sich als Sohn Gottes und Messias ausgegeben hat. Ja, Frechheit, haben sie gesagt, das darf nicht sein, das ist ja gotteslästerlich. Es kann nicht sein, aber eigentlich war es die Wahrheit. In Wirklichkeit hat ihn die Strafe für die Sünden der Menschheit getragen. Unsere Sündhaftigkeit hat ihn getroffen. Unsere Schuld und Strafe traf ihn. Er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das ist die Aussage Jesaja 53, 5. Und im Vers 6, der Herr ließ ihn treffen, unsere aller Schuld. Und Jesus hat sich nicht gewehrt. Er hat sich nicht rechtfertigt, weder vor Pilatus noch vor den jüdischen Chefs, die da ihn angeklagt haben. Er blieb stumm und ließ es einfach über sich ergehen. Die Bibel sagt, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das schreibt hier auch noch Jesaja 53 im Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, und er tat seinen Mund nicht auf. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Er hat sein Leben als Schuldopfer eingesetzt, damit die Menschen durch den Glauben zu Kindern Gottes werden konnten. Ja, es ist einfach brutal und doch so schön eigentlich. Für uns ist es schön, für ihn war es brutal. Ja, den Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, jetzt im Vers 10. Er hat ihn leiden lassen. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen und so weiter. Und dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Wir werden Verbrecher genannt. Das sind jetzt nicht nur die zwei, die mit ihm gekreuzigt wurden, gemeint. Er hat für uns Menschen mit seinem Opfer Fürbitte getan. Für uns, die wir eigentlich Verbrecher waren als Sünder, damit wir gerettet werden konnten. Der Barabbas, der da für ihn anstelle von ihm freigelassen wurde, das ist ein Bild. Barabbas gibt ein Bild ab für die sündigen, bösen Menschen. Es war ein Verbrecher und er konnte es fast selber nicht fassen. Er wird jetzt freigelassen und nicht Jesus. Das ist der Gerechte. Starb für den Sünder und der Sünder wurde freigelassen. Das war also ein Brauch, dass an diesem Pascha einer losgegeben wurde. Und dann haben sie es noch gefragt, die Juden, wen soll ich losgeben, Barabbas oder den Jesus, den König der Juden? Und sie haben geschrien, nein, nicht den Jesus, sondern den Barabbas, gib uns frei. Also er war ein Räuber. Weg mit diesem Jesus, gib uns den Barabbas los. Ja, da heißt es noch, er war wegen eines Aufruhrs im Gefängnis und wegen eines Mordes. Also es war schon wirklich ein Verbrecher. Und sie haben weiter geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und so ging es los dann, die ganze Sache. Aber eigentlich ging es schon vorher los, als Jesus wusste, jetzt ist es soweit. Und war er mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane und war im Gebet. Und da heißt es, dass er sehr betrübt war plötzlich und geängstigt. Und dann hatte er so eine panische Angst, dass sogar Blut aus seiner Haut gekommen ist wie Schweiß. Und das ist schon heftig, so eine Panik. Ich weiß nicht, wenn jemand schon mal Panik geschoben hat, es ist eine sehr unangenehme Situation. Aber es ist wahrscheinlich noch eine Lappalie gegenüber dem, wie Jesus panisch war. Wenn du so in Angst bist, dass dir das Blut aus der Haut, aus den Poren rausdrückt, so, dann bist du schon sehr an der Grenze, oder? Das heißt, dass ein Schweiß wie große Blutstropfen auf die Erde herabgefallen ist. Also nicht bloß ein bisschen eingefärbt, es sind Tropfen auf die Erde gefallen. Solche Panik hat Jesus geschoben, als er wusste, jetzt wird er dann festgenommen, jetzt geht's dann los, jetzt wird er zur Sünde gemacht, jetzt muss er die Sünde der Welt auf sich nehmen und sühnen. Und dann ging es weiter. Einer seiner engsten Vertrauten, ein Freund, einer der 12 Apostel, hat ihn mit einem Kuss verraten, der Judas. Aber wenn du das mal bildlich vorstellst, einer deiner besten Freunde, der mit dir unterwegs war, kommt und verrät dich, sagt den Soldaten, wer du bist, und das macht er mit einem Kuss. Boah, das fühlt sich wahrscheinlich schon brutal an, oder? Sehr gemein, würde ich mal sagen. Ja. Dann hat Jesus gesagt, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? So ruhig ist er da geblieben. Sehr interessant, ja. Dann haben sie ihn gebunden und geschlagen. Als er aber dies sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Schlag ins Gesicht und sagte, antwortest du so dem Hohepriester? Ja, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man nicht dabei war, oder? Dann haben sie ihn angeklagt, die hohen Priester, heißt es in Markus 15,3, und die hohen Priester klagten ihn vieler Dinge an. Und dann kommt der nächste schwere Hammer für Jesus. Sein bester Jünger, möchte ich jetzt sagen, Petrus, er hat ihn verleugnet, dreimal, was ihm Jesus vorher schon gesagt hat. Du wirst mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht, also bis zum Morgen hin. Und der Petrus, nie mache ich das. Und genau so ist passiert. Er sagte, Ich bin's nicht, als sie ihn angesprochen haben. Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Jesus? Und dann der Pilatus, das Nächste. Der Pilatus sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Er hat ihn ausgefragt, er wollte wissen, was ist jetzt die Sache. Er findet keine Schuld an ihm und trotzdem ließ er ihn jetzt geißeln. Dann sind die Soldaten gekommen, haben ihn verspottet. Eine Dornenkrone haben sie geflochten und ihn aufs Haupt gedrückt. Ein Purpurgewand umgeworfen, so ein Königsgewand sozusagen. Und sie schlugen ihn ins Gesicht, heißt es hier. Und dann haben sie gesagt, sei gegrüßt, König der Juden. Und haben wahrscheinlich recht dreckig gelacht. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Dann haben sie ihn geschlagen mit einem Rohr, haben sie aufs Haupt geschlagen. Wahrscheinlich auf die Dornenkrone noch schön drauf, dass sie noch tiefer eindrang in seine Haut, in den Kopf. Und dann heißt es hier, dann haben sie sich vor ihm hingekniet und haben ihn gehuldigt, richtig gespottet und sie haben ihn angespuckt. Ich weiß nicht, ist von euch schon mal irgendjemand angespuckt worden? Das ist schon sehr demütigend. Aber das alles wurde ihm angetan und er ließ es über sich ergehen. Einige, heißt es schriftgemäß, fingen an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage. Und die Diener schlugen ihn ins Gesicht. Also er hätte da weissagen sollen, wer war jetzt das, der ihn geschlagen hat, als sie ihm das Gesicht verhüllt haben. Also es ist schon ein brutaler Spott. Und vieles andere sagten sie lästernd gegen ihn. Dann haben sie weiter gespottet. Die Obersten sagten, andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. So ungefähr, jetzt schaut's ihn an, jetzt hängt er da. Die anderen hat er gerettet, sich selber kann er nicht retten. Dann kam der Pilatus wieder und spricht zu ihnen, siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und er spricht zu ihnen, siehe, der Mensch. Und das ist jetzt eine entscheidende Sache. Da hat Jesus noch einmal was gesagt. Siehe, der Mensch, was meint er hier? Ist ein bisschen zu knapp übersetzt, glaube ich. Er meinte, siehe, ich bin der sündige Mensch, ich bin jetzt der Adam, der Stellvertreter der Menschheit. Ja, das hat er da dargestellt und ich glaube persönlich, in dem Moment und in dieser Zeit rum, wo er das gesagt hat, da ist das passiert, wo er zur Sünde wurde, wo er die Identität erst so richtig gewechselt hat. Da wurde er zum Stellvertreter für alle sündigen Menschen. Siehe, der sündige Mensch. Jetzt stehe ich hier vor euch. Jetzt bin ich der sündige Mensch, sozusagen. Und obwohl der Pilatus keine Schuld an ihm fand, gab er ihn ihnen doch zum Kreuzigen. Sie haben so vehement gefordert und der Pilatus wollte halt auch keinen Aufruhr in der Stadt. Dann hat er nachgegeben. Und sie haben geschrien, kreuzige ihn. Der Pilatus wollte sich noch ein bisschen rauswinden und sagt, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, weil ich finde keine Schuld an ihm. Ich habe keinen Grund, diesen Mann kreuzigen zu lassen. Aber sie schrien immer weiter, kreuzige ihn. Und dann hat der Pilatus tatsächlich den Auftrag an seine Leute gegeben, Jesus zu kreuzigen. Aber es musste so sein. Die prophetischen Schriften mussten sich erfüllen. In Johannes 19,7 sagt uns hier die Schrift, die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Sie dürfen ja niemanden kreuzigen, sie dürfen es ja nicht. Also Pilatus, bist du an der Reihe, du musst es befehlen. Und der Pilatus sagt wieder, euren König soll ich kreuzigen? Dann haben die Hohepriester wieder geantwortet, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Ja, dann lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. Und sie, die Soldaten, nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Dann musste dieser Jesus auch noch sein eigenes Kreuz, das war nicht gerade leicht, oder? Zwei so Balken haben schon ein Gewicht. Er musste sein Marterholz auch noch selbst den Berg hinauftragen, bis auf Golgotha. Es ist einfach heftig, mehr als heftig. Und dann haben sie große Nägel durch seine Hände und seine Füße getrieben und das Kreuz aufgerichtet, ein Schild hingehängt mit dem Buchstaben Inri, der König der Juden, Eigentlich war es als Spott gedacht. Er schaut einen anderen König der Juden, hahaha. Aber in Wirklichkeit war es die Wahrheit. Er war der König der Juden. Das muss man wissen. Er war es wirklich und er hat sich die Schrift einfach erfüllt. Da haben sich dann die Juden noch beschwert, weil er das hinschreiben hat lassen, weil er hätte schreiben sollen. Dieser hat gesagt, er wäre der König der Juden. Aber der Pilatus hat gesagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Aus Amen. Weil Gott es so wollte, dass die Wahrheit dort steht. Der König der Juden. Dann ging es weiter. Da haben sie ihm Essig und Galle gegeben zum Trinken. Was ja auch sehr geschmackvoll ist, glaube ich. Ja, weil er gesagt hat, mich dürstet. Einmal heißt es Essig und einmal heißt es Galle mit Wein vermischt. Wahrscheinlich war der Wein schon sauer, darum war der Essig sauer. Und das haben sie gemischt und haben es in einen Schwamm reingetan und zu ihm hochgehalten. Aber er hat da nichts getrunken, weil es wahrscheinlich furchtbar war. Ja, sie haben ihn ans Holz gehängt. Auch noch eine Demütigung, er war nämlich pudelnackt. Nicht so, wie er allgemein dargestellt wird mit dem Lendenschutz. Seine Kleider haben sie nämlich zerteilt und verteilt und das Unterkleid, das in einem Stück gewebt war, das haben sie verlost unter sich, die Soldaten. Und genau so musste es geschehen, weil die Schriften sich erfüllt haben. Ja, mit Jesus hat sich alles erfüllt, was über ihn geschrieben war. Ich lese mal das vor da, in Johannes 19, ab Vers 23. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, einem jeden Soldaten einen Teil. Und das Untergewand war ohne Naht, von oben an durchgewebt. Da sprachen sie zueinander, lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll. Damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das losgeworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. So sehen wir, die Schriften haben sich erfüllt. Ja, dann starb Jesus um die sechste Stunde, dann kam eine Finsternis über das ganze Land. 3 Stunden lang hat sich die Sonne verfinstert. Der Vorhang des Tempels ist von oben nach unten entzwei gerissen. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Und dann hat der römische Hauptmann es gesehen. Und dann hat er Gott verherrlicht und hat gesagt, wirklich, dieser Mensch war gerecht. Er war schockiert wahrscheinlich, was da geschehen ist. Und wenn man sich das vorstellt, dass man da selber dabei stehen würde und es passiert sowas, ja, da bist du wahrscheinlich tatsächlich schockiert. Jesus neigte das Haupt und übergab den Geist, heißt es in einer anderen Stelle. Und einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Jesus starb dort einen furchtbaren, qualvollen, langsamen Tod. Man weiß, wenn solche Kreuzigungen geschehen, dass bei den Menschen, die dort hingen, erst einmal alle Muskeln anfingen zu krampfen. Und wenn du einmal einen Krampf gehabt hast, den Fuß, ja, nach einer Sporteinheit, dann weißt du, das tut weh. Und wenn du aber vorstellst, es fangen alle Muskeln an zu krampfen und du kannst aber nichts dagegen tun, du kannst nicht jetzt den Muskel dehnen und bewegen, weil du ja da festhängst. Ja, und auch die inneren Muskeln fingen an zu krampfen und daran erstickt so ein Gekreuzigter eigentlich. Es ist schon mehr als Qual. Aber er ließ es über sich ergehen, für dich und für mich. Das muss man sich erst einmal wieder geben, für dich und für mich und für uns alle Menschen. Unvorstellbar. Seine Liebe zu uns war größer als dieses Martyrium. Eigentlich hätten wir ja, die Sünder, ans Kreuz gehen müssen. Uns hätte die Strafe treffen sollen. Und ja, all die, die Jesus ablehnen, wird es auch treffen. Aber wir, die Glaubenden, wir haben Glück gehabt, oder? Große Gnade haben wir bekommen. Ein Massel, darf ich was sagen, wie in Bayern. Ein Massel haben wir gehabt, ein Massel. Dass er uns gerettet hat, dass wir das erkennen durften, dass wir gläubig geworden sind. Es ist schon heftig. Die Strafe, unsere Strafe lag da auf ihm. Uns zum Frieden, ja, damit wir nicht mehr gestraft werden müssen. Und so gibt es für uns keine Verdammnis mehr. Weil die Sünde muss nicht zweimal gestraft werden. Unsere Sünde wurde bereits gestraft. Es ist für uns alles bereits geschehen. Welch eine Gnade, welch ein Glück. Und das sage ich heute alles, damit wir wieder uns ein Bild in unserem Geist formen können, auf das wir hinschauen können. Ja, weil wir soll man nicht auf ein Bild schauen, das irgendein religiöser Maler oder Künstler gemacht hat, sondern wir sollen das Echte anschauen. Das im Geist, das ist Echte, was Jesus getan hat. Das Bild vom Kreuz, weil das nützt uns, das wirkt sich auf unser Leben aus, wenn wir das tun. Aber wir brauchen nicht mehr auf eine eherne Schlange schauen, die an einem Stock aufgehängt ist, sondern wir dürfen in unserem Herzen auf Jesus schauen. Ein Bild von dieser Sache, das in unserem Herzen ist. Dann brauchen wir nicht irgendein Foto mit uns rumtragen oder ein Gemälde. Ja? Und das nützt uns. Es nützt uns, weil das ist ein Glaubensakt. Und dieses Opfer von Jesus, es ist viel mehr geworden als die Schlange auf dem Holzstock, das der Mose aufgestellt hat. Das ist das echte, das wahre Opfer, das wirklich unsere Sünde trug. Und ja, als Christen steckt man da oft in einen Zwiespalt, weil die sichtbare Welt vermittelt uns ganz was anderes als die geistliche Welt. Die sichtbare Welt, die möchte uns ein falsches Bild in unsere Herzen projizieren. Ein Bild von allen möglichen Problemen und Sorgen und Ängsten und was weiß ich, was alles noch passiert jetzt dann in der Zukunft. Ja, momentan ist ja das wieder sehr extrem mit dem ganzen Kriegsgeschrei, das da jetzt durch die Medien geht. Das ist der Satan, der möchte uns dieses Bild einimpfen. Aber das ist Gift für uns, deshalb sollen wir uns das nicht einimpfen lassen und auch nicht irgendwie Zweifel, Unglauben, Unmöglichkeiten. Das möchte uns die Welt, die sichtbare Welt vermitteln. Ja, das geht nicht und jenes kann man nicht und so weiter. Und aus diesem Zwiespalt müssen wir raus und kommen wir raus, wenn wir immer wieder dieses Kreuz von Jesus, dieses Opfer uns vor Augen malen. Ist nicht immer einfach, ich weiß, weil die Welt schreit laut, aber lassen wir das Wort Gottes lauter schreien in unseren Herzen, lassen wir den Heiligen Geist lauter sein als die Medien dieser Welt. Und so bleiben wir hartnäckig im Schauen auf Jesus und dann macht er uns nämlich frei von diesen anderen Dreck, das es die Welt uns vermittelt hat. Jesus selber sagt in Johannes 8,36, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ja, das ist eine andere Freiheit als die Freiheit, die die Welt anbietet. Die Weltfreiheit ist, ja, du hast Geld, du kannst reisen, du kannst alles kaufen, du darfst das tun und jenes sagen, du brauchst auf niemanden aufpassen. Das ist die Freiheit, die die Welt verspricht und nicht halten kann. Aber Jesus gibt eine andere Freiheit. Freiheit von der Sünde und all deren Folgen. Das ist eine viel bessere Freiheit. Und darum schauen wir eben auf das Kreuzesopfer, denn das macht uns frei. Ja, gibt es doch dieses Lied von der Wendezeit. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Und das ist wirklich so. Aber das muss die richtige Freiheit sein. Das ist das, was zählt. Und dieser Tausch am Kreuz, wo Jesus unsere Identität des Sünders annahm, das ist das A und O. Weil dann haben wir durch den Glauben seine Identität angenommen. Die Identität als eines gerechten Kindes haben wir angenommen. Und das hat uns frei gemacht von der Sünde und vom Tod. Wir haben die Freiheit von Jesus bekommen. Wir wurden von Neuem geboren. Wir haben die Identität Jesu angenommen. Jetzt sind wir Sohn und Tochter Gottes geworden. Jetzt sind wir gerechter geworden, heiliger geworden, geliebter geworden. Und er wurde am Kreuz für uns eben das, was wir waren, dreckiger Sünder. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht, schreibt der Paulus in Galater 5,1. Ja, deshalb hat Jesus das getan, damit wir frei sein sollen. Damit wir seine Identität haben können. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, wie es oft heißt in den Krimis, dass jemand in einem Zeugenschutzprogramm steht. Dann ist er auch in einer anderen Identität. Er hat einen anderen Namen bekommen, eine andere Lebensgeschichte, einen anderen Ausweis. Und jetzt ist er nicht mehr der, der er vorher war, jetzt ist er plötzlich der. Dann kann ihn keiner mehr erkennen, sozusagen. Vielleicht kannst du das einmal vor Augen malen, vielleicht hilft dir das ein Stück weiter. Wir sind nämlich jetzt andere geworden. vom Sünder zum Gerechten, vom Feind zum Freund Gottes, vom Satans Sklaven zu einem freien Kind Gottes. Die Identität, die wir bekommen haben, die ist hervorragend. Das ist die beste Identität, die wir haben können. Aber viele Christen sehen sich nicht so. Sie sehen sich noch immer als dieser alte, dreckige Sünder, der versucht, ein wenig besser zu werden, der versucht, mit seinen Werken Gott gefällig zu sein. Der merkt, ich schaff's aber eigentlich nicht so recht. Das ist eine üble Sache, da ist er nicht frei. Frei macht dich wirklich frei. Zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Von der Macht der Sünde. Nicht bloß, die Sünde ist dir vergeben, was ja auch schon super toll ist, aber er hat uns von der Macht der Sünde frei gemacht. Dann sind wir nicht mehr gezwungen zu sündigen. Das ist die Freiheit, die uns Jesus geschenkt hat, im Geist die Freiheit. Und diese Freiheit, dieses geistliche Geheimnis, das soll man uns ja auch zunutze machen. Diesen wiedergeborenen Geist in uns soll man uns zunutze machen. Und es wirkt sich dann natürlich auch auf unseren natürlichen Lebensbereich aus. Auch dann wird im natürlichen Bereich immer mehr Freiheit entstehen. Aber es fängt in deinem geistlichen Bereich an. Umgekehrt funktioniert es nicht. Die Freiheit von Jesus in deinem Geist, und die wirkt sich dann nach außen aus in deine natürlichen Begebenheiten. Jesus hat uns das geschenkt aus Gnade und wir sollen uns das zunutze machen. Und es geht durch erstens Erkennen, Glauben und auch Aussprechen. Bekenntnis ist immer dazu notwendig. Es geht nicht anders. Du hast da unter deiner Nase so ein kleines Loch. Ja, da hast du eine mächtige Waffe drin. Deine Zunge, mit der du redest. Oder das ganze Stimmbänder und Lippen, was halt alles dazugehört. Dein Lautsprecherorgan. Das heißt, jeder von uns. Und ich sage, nutze es, benutze es. Und dann sei siegreich damit. Ja, sei nicht bloß ein Plapperer, sondern sprich wirklich im Glauben. Sprich die Wahrheiten im Glauben. Nimm es an und dann wird es Auswirkungen haben. Dann wirst du siegreich sein in deinen Lebensumständen. Dann werden die Werke Satans, die gegen dich gerichtet sind, und all die Angriffe, die er immer wieder mal auffährt, sie werden wortwörtlich durchkreuzt, wenn du dich aufs Kreuz berufst, wenn du dich auf Jesus und sein Opfer am Kreuz berufst. Dann steht dieses Kreuz zwischen dir und Satan. Er steht vor dir samt dem Kreuz und du stehst hinter ihm. Und wenn der Feind gegen dich kommt, dann kommt erst einmal Jesus. Und da kommt er nicht vorbei, wenn du dich auf dieses Kreuz und das Opfer berufst. Dann trifft alles, was der Satan gegen dich aktiviert hat, diesen Jesus am Kreuz. Für die Logik ist das jetzt kein Thema. Die Logik sagt, kann ja nicht sein, oder? Aber der Glaube sagt, ja super, du stehst beschützt hinter ihm und Jesus steht vor dir und fängt alles ab. Das musst du dir mal bildlich vorstellen. Eine Vorstellungskraft ist eine wichtige Sache für den Glaubenden. Diese Bilder, die du in deinem Herzen hast, ja, die prägen deinen Glauben. Weil der Heilige Geist spricht auch oft in Bildern zu uns. Man sagt, ich habe ein Bild gesehen oder eine Vision, einen Traum gehabt vom Herrn. Ja, das sind alles Bilder, oder? So kleine Videoclips, könnte man fast modern ausdrücken. Das ist das, wie der Heilige Geist spricht. Gut, er kann auch in Worten sprechen, ist ja kein Thema. Aber Bilder sind noch eindrucksvoller. Es ist ungefähr so, hörst du ein Fußballspiel im Radio an oder schaust es im Fernsehen? Ja, im Radio musst du halt selber irgendwie was vorstellen, weil du nur Worte hörst. Im Fernsehen siehst du genau, wo der hinläuft und wo der Ball ist. Ist so eindrucksvoller. Aber eben darum brauchen wir Bilder in unserem Herzen. Und Bilder kann man sich anhand der Schrift dann auch selber kreieren. Schriftgemäß soll es halt im Großen und Ganzen oder eigentlich fast schon genau sein, ja, soweit es geht, soweit uns die Schrift es mitteilt. Weil dann steht dein Glaube auf einem festen Fundament. Also dann stellst du das Bild zwischen dir und den Attacken Satans und so werden diese Attacken und Flüche und, keine Ahnung, Bedrängnisse und Schwierigkeiten, alles, was halt gegen dich kommt, am Kreuz abgefangen. Weil dafür ist ja Jesus ans Kreuz gegangen. Das Opfer von Jesus ist es, das alles abfängt. Und dein Glaube aktiviert das. Also stell dich hinter Jesus und er steht vor dir. Er streitet für dich, er ist für dich wie ein großes Schild. Aber du musst es im Glauben setzen. Ja, du musst dieses Glaubensschild hinsetzen. Und das geht durch das, dass du die Wahrheiten weißt und dass du das dann praktizierst. Jesus hat durch sein Opfer am Kreuz Satans Werke vernichtet, sagt die Schrift. Und wenn wir das wissen und glauben, wird es für uns auch Realität. Ja, alles hat ihn getroffen. Er sagte am Kreuz, es ist vollbracht. Das hat er nicht einfach gesagt, weil er schon im Delirium war und einfach als bla 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 bla. Nein, er hat wirklich gesagt, was Sache ist. Das Erlösungswerk, der Sieg ist vollbracht. Das sagt uns auch der Johannes im ersten Brief, Kapitel 3, 8, der zweite Teil, B-Teil des Verses. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Genau, das ist vollbracht. Die Werke des Teufels sind vernichtet. Das ist die Wahrheit. Und wenn du dann sagst, ja, aber der Teufel macht doch dieses und jenes, dann musst du das im Glauben anders setzen, damit ihm Einhalt geboten wird. Das ist der Kampf des Glaubens, den wir kämpfen. Ohne Glauben und ohne den Kampf des Glaubens, ja, gibst du dem Teufel mehr oder weniger den Freibrief, dieses und jenes in deinem Leben zu verdrehen und anzustellen. Aber wenn du ihm Einhalt gebietest, im Namen Jesu, im Bewusstsein des Kreuzeswerks, dann wird ihm auch Einhalt geboten und dann wird er auch nicht mehr weitergehen und muss zurückweichen. Weil wir dann auch die Werke des Teufels, die gegen dich sind, vernichten. Wir zerstören sie, wir vernichten sie eben durch den Glauben, durch das Schauen auf das Kreuz und das Opfer. Also prüfe dich, wo steht dein Glaube, auf was schaut er? Schaut er die unsichtbaren Dinge an, die man in der Bibel lesen kann, die geistlichen Dinge, oder schaut er das Sichtbare an, dieses Problem und diese Nachrichtenmeldung und keine Ahnung was? Da musst du dein Glauben ein bisschen zurechtrücken. Glaubst du das, was du siehst und spürst, was deine Sinne dir mitteilen, oder das, was du in der Schrift liest und was du in der Predigt hörst? Das ist ein Unterschied, aber die Entscheidung muss jeder immer wieder selber treffen. Und jetzt setzen wir da zum Schluss noch einen drauf. Jesus hat sogar den stärksten Feind besiegt, den Tod, als er auferstanden ist. Sagt uns die Schrift sehr deutlich im 2. Timotheus 1,10. Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Jesus hat den Tod zunichte gemacht. Ja, er hat Leben hervorgebracht, ewiges Leben, Unvergänglichkeit hat er hervorgebracht. Und wie? Durch das Evangelium. Durch den Glauben an das Wort, durch den Glauben an das Werk am Kreuz. Das ist das Evangelium. Und das ist auch eine gute Botschaft, oder? Verschlungen ist der Tod in Sieg, sagt uns auch der Paulus. Ja. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Das können wir lesen. Ja, der Tod ist besiegt und er wird auch noch komplett weggetan. Ja, weil für die Sünder, ja, da wirkt er halt einfach noch, der Tod. Aber für uns ist er ungültig geworden, ist er entmachtet worden, sobald wir auf das Kreuz schauen. Vielleicht gehst du die nächste Zeit einmal die Evangelien durch und liest dir die ganze Kreuzesgeschichte da einfach nochmal durch oder hörst du da diese Predigt nochmal an. Langsam durchgehen, langsam anhören, dir ein Bild formen, damit es nicht bloß jetzt, ja, habe ich gehört, und da rein und da raus geht, sondern dass das in deinem Herzen sich verankert, dass du dieses Kreuz dann auch einsetzen kannst, dir zunutze machst in deinem Leben. Wenn irgendwo irgendwas ist, was einfach noch nicht passend ist, dann stelle dich auf das Wort, nimm das Kreuz in Anspruch, das Opfer von Jesus. So, Leute, da hören wir auf. Es ist die Zeit schon wieder weit fortgeschritten. Aber wir wollen trotzdem noch den Herrn loben und preisen für das, was er da am Kreuz getan hat. Du hast gesiegt, weil du gehorsam warst bis zum Tod am Kreuz. Weil du gehorsam warst in dem ganzen Leiden. Deshalb hat der Vater dir den Thron gegeben und den höchsten Namen, den siegreichen, den mächtigen Namen, der über allen Namen steht. Und wir rufen deinen Namen jetzt aus, den Namen Jesus über uns und über all unsere Umstände, über unser Land. Wir rufen den Namen Jesus aus und damit die Herrschaft Jesu Christi, die Herrschaft des Herrn, die Herrschaft Jesu Christi, die Herrschaft des Königreichs rufen wir aus. Die Herrschaft des Reiches Jesu Christi rufen wir aus. Halleluja. Ehre sei dem Lamm Gottes. Ehre sei dem König. Ehre sei dem, der auf dem Thron sitzt. Alle Ehre, allen Ruhm, ihm, unserem König, unserem Jesus. Wir proklamieren dieses Kreuz. Wir proklamieren das Kreuz. Wir stellen das Kreuz auf, die Werke Satans zu blockieren. Die Sünde hat keine Macht mehr und somit hat Satan keine Macht mehr. Das Kreuz ist aufgerichtet. Das Opfer ist gebracht. Mit dem Opfer, mit dem er uns ein für alle Mal gerecht gemacht hat, heilig gemacht hat, sündlos gemacht hat. Wir rufen es aus. Das Blut, das vergossen wurde. Das Blut Jesu Christi, das die Erde getränkt hat. Wir proklamieren das Blut Jesu über unseren Boden, den Boden unter unseren Füßen. Das Blut Jesu Christi, das Sühneopfer. Die Sünde ist gesühnt. Satans Macht ist zu Ende. Den Tod hat Jesus besiegt. Den Tod hat er überwältigt. Jesus ist auferstanden und wir sind mit ihm auferstanden. In ihm haben wir die Erlösung. In ihm haben wir ewiges Leben. Und so empfangen wir durch den Glauben. Wir empfangen von ihm, aus seiner Fülle, Gnade über Gnade, eine Gnade nach der anderen. Jeder empfängt Gnade. Jeder empfängt Gnade, wo sie braucht. Die Gnade ist die Lösung. Die Gnade genügt für jedes Problem. Die Gnade Gottes ist da, sie ist verfügbar, sie ist geworden. Sie ist erschienen in Jesus Christus. Das proklamieren wir über uns. Und was wir proklamieren im Glauben, das setzt sich durch und so wird es im Natürlichen sein. So wird es in unseren Umständen sein. Gnade fließt hinein, Segen fließt ungehindert. Satans Werke werden alle zurückgeschmettert, zerstört, durch das Kreuz abgefangen, zurückgeworfen. Jesus Christus hat für uns bezahlt. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Und weil wir nicht mehr Sünder sind, hat der Satan kein Recht mehr an uns. Kein Recht und keine Handhabe. Somit tragen wir die Waffenrüstung Gottes. Wir tragen den Schild des Glaubens und den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Den Helm des Heils, den Gürtel der Wahrheit. Das Schwert des Geistes und die Schuhe der Bereitschaft für das Evangelium einzutreten. Wir stehen in Christus Jesus. Der Herr selbst ist unser Haupt. Er ist das Haupt des Leibes. Jesus ist das Haupt des Leibes. Halleluja. Diese brutale Sache, diese brutale Ermordung Jesu Christi hat uns Gnade gebracht. Welch große Gnade. Erstaunliche Gnade. Es hat uns Leben gebracht. Leben in Frieden, Leben in Fülle, in Überfluss. Ein Leben in der Gnade Gottes.